Hallo liebe Schaltis, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es einen Fall aus unserer Heimat, aus dem schönen Rheingau. Da gibt es ein Hotel, dem wurde Wein gestohlen. Und wieso das ein ganz großer Kriminalfall wurde, erfahrt ihr in dieser Folge. Es ist wirklich sehr spannend. Und dazu gibt es noch alles, was ihr sonst von uns erwartet. Viel Spaß nämlich. Und damit viel Spaß. Ja, dann sage ich auch mal Hallo. Schön, dass ihr mit dabei seid. Viel Spaß und damit viel Spaß.
Ist das perfekt oder nicht?
Ja, natürlich.
Ich meine, was willst du denn mehr erwarten, außer viel Spaß?
Ja, nochmal viel Spaß.
Nee, viel Spaß. Du erwartest viel Spaß und dann kriegst du viel Spaß gewünscht.
Ah,
so. Hast du es echt nicht verstanden?
Nee.
Echt nicht?
Nee, das habe ich nicht verstanden. Es klang so, als ob du diese Lücke noch füllen müsstest, weil wir versuchen ja immer hier genau auf den Beat den Start zu treffen, wie so ein Radiomoderator. Und hier ist die neue Single von Lady Gaga. Das ist um 9.52 Uhr hier bei Hitradio Nick und Leon.
Pokerface.
Und außerdem gleich die Nachrichten. Wann geht's denn los?
Auf der anderen Seite der Nachrichten.
Die haben wir drauf, die ganzen Floskeln. Lange genug Radio gemacht. Geht's dir gut, Leon?
Also, wenn du mich so fragst, ich habe ja seit ungefähr 4 Wochen Husten und nervt mich brutal. Ich stehe morgens auf und huste, habe wirklich hier so Schleim und ich habe auch das Gefühl, wenn ich tief Luft hole, hör mal, dass es ganz hinten so ein bisschen so zieht, sagt man, glaube ich. Ist nicht gut, weil das halt dafür spricht, dass die Lunge noch verschleimt ist.
Mhm. Haben ja ganz viele gerade.
Geht gerade rum. Ist das nur so eine Floskel oder stimmt das wirklich? Sagt man das immer, so dieses geht gerade rum? Egal was, es geht immer gerade rum.
Ich habe bei meinem Hausarzt letzte Woche angerufen, als ich Magen-Darm hatte.
Und er sagte, geht gerade rum.
Und dann habe ich meine Symptome beschrieben. Muss ja am Anfang sagen, so, ja, ich habe mich heute Nacht 5-mal übergeben und ja, übel und so weiter. Und deswegen wollte ich mal vorbeikommen, auch weil ich eine Krankmeldung brauche.
Und sie so, sie haben sich übergeben, bleiben Sie bitte weg.
Ja, und die hat dann halt gesagt, es ist schon der dritte heute, es scheint gerade rumzugehen. Das heißt,
aha. Verstehe, aber das
die
ist natürlich
Arztpraxis hat so einen eigenen Counter, wobei das nicht so ganz stimmen kann, weil ich war nämlich das Wochenende über gar nicht in Frankfurt, wo mein Hausarzt ist, sondern eine Stunde weit weg. Und wenn man sich, also in der Pfalz, in meiner anderen Heimat, sage ich mal, und dort muss ich mir das geholt haben, weil Magen-Darm-Geschichten, die sind ja oft sehr schnell, das eskaliert ja direkt.
Leider, ja.
Und dementsprechend kann es nicht gerade in Frankfurt rumgehen. Weil
ja, aber das heißt ja wirklich, dass es gerade rumgeht. Und zwar eben nicht nur in Frankfurt, sondern es geht gerade rum. Insgesamt.
Vielleicht geht es gerade rum.
Habt ihr auch gerade vielleicht
Hattet ihr Magen-Darm?
Oder Husten? Geht ja beides gerade rum.
Ende Oktober.
geht beides gerade rum. Ist auch so dieses Ding so, weißt du? Jeder vermutet dann so, könnte Corona sein. Ah ja. Kennst du das? Hast du es mittlerweile auch mitbekommen?
Ja,
so,
ja,
egal
klar.
Welches Symptom, könnte Corona sein.
Ist vielleicht doch wieder Corona. Corona
Kopfweh, kommt wieder. Hab da was gelesen.
Ja.
Ist Corona. Mein Ohrläppchen tut weh. Ja, das sind, glaube ich, die neuen Dinge von Corona.
Genau,
ja.
Es mutiert ja auch, ne? Hat sich auch weiterentwickelt.
Ich wollte dir noch eine andere Frage stellen. Hast du so einen Lieblingszeichentrick aus deiner Jugend? Also muss gar nicht nur Comicheft sein, sondern kann auch Zeichentrickserie sein. Aber hattest du da so einen Favoriten?
Asterix habe ich
ja
vor allem als Film, also oder als, ja, waren ja Filme, extrem gerne geguckt.
Es waren erst Hefte und dann waren es Filme.
Nein, aber ich meinte, ob es Serien waren. Aber es war keine
Filme.
Serie, sondern es waren Filme. Die Comics habe ich wenig gelesen. Da, lustigerweise, erinnere ich mich dran, dass die bei meinem Zahnarzt immer lagen.
Ja, stimmt. Das war so ein Zahnarztding.
Generell auch,
Arztding.
Oder was?
Es war so ein Arztding. Ging gerade rum und dann
Asterix geht gerade rum.
Definitiv war das bei den, muss ja Kinderarzt gewesen sein, da gab es immer Asterix. Das stimmt.
Ja, und da habe ich das total gerne gelesen. Und wenn diese Filme kamen, also Asterix erobert Rom, Asterix, Sieg gegen Kleopatra, die habe ich geliebt. Ja, wirklich, die habe ich geguckt ohne Ende. Und die lasse ich heute ab und zu noch laufen. Also auf Sat.1 kommen die, glaube ich, manchmal. Und meine Frau denkt so, ey, was ist denn das? Kannst du bitte umschalten, dieses unsägliche Zeug? Aber das erinnert mich einfach massiv an die Kindheit.
Warst du eher Asterix als Lucky Luke?
Ja, Lucky Luke habe ich nicht so
wirklich?
Nee, also vielleicht habe ich es auch nicht so regelmäßig dann gesehen oder mitbekommen, aber ich fand es nicht so geil. Also so Entenhausen natürlich, hier die Tick, Duck, Trick und Zack und sowas, das fand ich auch super geil. Lustigerweise fand ich auch immer mit diesem Kater Carlo und seinem Sohn, diesem Pluto, diese Spin-off oder diesen, diese Charaktere fand ich
immer total cool. Aber du redest komplett immer nur von Serien, oder? Oder hast du auch Lustiges Taschenbuch gelesen?
Doch, Lustiges Taschenbuch habe ich gelesen. Ich hatte die von irgendjemandem geschenkt bekommen und es war ja immer so geil, weil diese Buchrücken so ein Gesicht ergeben haben. Das habe ich nie komplettiert, aber ich fand es immer cool, die im Schrank zu haben. Und trotzdem habe ich die nicht so gerne gelesen. Bis heute mag ich es nicht so sehr, Comics zu lesen. Also wenn, dann würde ich eher zu einem Buch greifen.
Wenn es jetzt eine mathematische Aufgabe wäre, würde ich, bis heute mag ich es nicht so gerne zu lesen, würde ich klammern bei dir. Du bist ja nicht so der Leser, oder?
Ja, wobei ich jetzt wieder angefangen habe, weil ich einfach beim Vorlesen der Kinder gemerkt habe, wie gut es den Kindern gut tut und auch wie sehr ich das mag. Und wenn man dann natürlich noch durch unseren anderen Podcast Bromance Studies mitbekommt, wie geil das ist. Also Lesen ist, finde ich, eine der Sachen, wo es keine Nachteile gibt. Alles hat irgendwie immer eine Kehrseite, aber bei Lesen gibt es wirklich nichts dagegen auszusetzen, außer dass du bei funzeligem Licht nicht lesen solltest, weil das die Augen kaputt macht.
Ist das bestätigt?
Ja.
Stimmt das?
Hatten wir im Podcast.
Oh, hab ich vergessen.
Ja, du musst wirklich ein ordentliches Licht, weil so, das kann auf Dauer schlecht sein, wenn du immer unter der Bettdecke deine Pornos liest. Dann
Pornos? Pornos lesen?
Liest du nicht? Hast du nicht FHM oder Playboy?
Das ist für dich Porno? Ich dachte, du hast jetzt so Groschenromane, die sind für mich Porno.
Oh, die gab's auch. Nee, Groschenromane, nee. Aber es gab doch auch noch schlimmere Zeitschriften am Kiosk. Kannst du dich erinnern, so als Jugendlicher läufst du am Kiosk vorbei und dann schaust
Praline.
Du direkt so eine Praline an?
Ich weiß noch, dass ein Kumpel von mir, der hatte immer von seinem Vater, der Vater hat unter dem Bett, also unter der Matratze, hat er so, ich würde es jetzt mal Erotikblättchen, nicht Pornos nennen, sondern Erotikblättchen verstaut und gesammelt. Und der hat dann immer so Praline, den Playboy und sowas, hat er alles immer mitgebracht in die Schule. Und wir als, was war das? Das war Mittelstufe. Da waren wir immer sehr geflasht. Und da war immer so, oh krass, wow, also dein Vater, das ist ja witzigerweise
was ist Sau. Der? Was, ja, Sau. Okay, ich wollte gerade wissen, wie das als Schüler ankommt, weil ich mir vorstelle, dass, also erstens habe ich solche Hefte nicht zu Hause, ich habe einen Witz gemacht, ich habe die natürlich als Teenager auch in der Hand gehabt, das ist ja keine Frage, aber konsumiere das nicht, aber erst recht nicht mit Kind würde ich sowas zu Hause rumliegen lassen. Nee. Stell dir mal vor, deine Frau kriegt mit, wie dein Sohn in die Schule solche Heftchen mitnimmt.
Von dir.
Von dir.
Von dir.
Also das ist ja auf so vielen Ebenen unangenehm. Und dann geht es in der Eltern-WhatsApp-Gruppe rum oder dann nochmal so Untergruppen mitgeschrieben. Heute hatte der Little Leon hatte heute eine Praline dabei.
Von seinem Vater.
Angeblich von seinem Vater. Was?
Ja. Da fragst du dich natürlich auch, warum braucht der Vater das? Mhm. Also warum hat er denn diese Zeitschriften? Wegen den guten Artikeln heißt es dann immer, aber
ja, genau.
Was ist der wirkliche Grund?
Tolle Interviews.
Ich habe ja, meine Mutter hat früher mal in so einem Videoladen gearbeitet, dass es das noch gab. Dann hat sie so vertretungsweise irgendwie gearbeitet. Und es gab ja früher immer in solchen Videoläden, weißt du, wo du noch so VHS ausgeliehen hast, wir reden wirklich von einer Zeit, die längst vergangen ist, da gab es immer so eine Schmuddelecke. Mhm. Ich weiß nicht, was der richtige Begriff war. War das die Porno-Ecke? Keine Ahnung. Die war immer so abgegrenzt und du musstest wirklich, meistens war die ganz hinten, dass du an dem Tresen, wo du ausleihst, vorbei musst, dass auch wirklich die Person, die dort arbeitet, sieht, wer da reingeht und dass eben niemand unter 16, 18, keine Ahnung, da reinschneit. Und sie sagte, da waren so viele Menschen, die sich dort immer diese Schmuddelfilme ausgeliehen haben. Da gab es ja auch hartes Zeug.
Ja.
Ne, da gab es ja wirklich hartes Zeug. Sie war richtig verstört und ich glaube sogar, dass es der Grund war, warum sie aufgehört hat. Weil wenn du dann im Ort bist und siehst, wie der Nachbar Herbert sich irgendwas, wo Menschen sich Stuhlbeine in Öffnungen stecken, die nicht dafür gedacht sind, ausleiht, das ist nicht cool.
Aber auch aus heutiger Sicht unvorstellbar, dass du das vor anderen Menschen preisgeben musstest. Also indem du in einen Laden gehst und dir es ausleihst.
Und es gemacht also hast.
Ja.
Dass der Druck so groß war. Also
der doppelte Druck.
Eigentlich der Druck, ja. Dass du das auch wirklich, du hast einfach eiskalt.
Ja.
Das ist also, oh. Ich weiß noch, dass ich Probleme immer hatte, wenn man sich irgendwie Kondome gekauft hat als Jugendlicher oder so, weißt du? Und denkst dir so, oh, in der Zeit vor Versandhandel, weißt du? Mhm. Und dann stehst du an der Kasse und hast dann so, eine Packung Billy Boy. Und die Leute gehen einfach und holen sich so ein Hardcore-Porno, weißt du? Schon krass.
Andere Frage, wie sieht's denn bei dir mit so Vorsorgeuntersuchungen aus? Vielleicht hast du schon festgestellt, ich habe hier so ein Pflaster an der Armbeuge. Ich habe heute Morgen Blut genommen bekommen.
Ich habe Blut genommen bekommen.
Wie heißt denn richtig?
Blut abgenommen bekommen. Das Ab ist wichtig.
Ach so, abgenommen. Ja, du hast recht. Ja, das hab ich vergessen. Mir wurde Blut abgenommen, nachdem meine Hausärztin beim letzten Besuch mit Magen-Darm gesagt hat, Herr Lessig, ich sehe gerade, Sie sind 36. Damit stehen Ihnen ab sofort regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen zu. Möchten Sie das vielleicht wahrnehmen?
Fußnote, Sie sind jetzt sehr alt.
Genau. Ich musste schmunzeln und habe auch so für mich gedacht, habe ich jetzt dieses Alter erreicht? Milestone. Aber bei Ärzten, da mache ich noch nicht so dumme Sprüche. Ja. Da halte ich mich dann noch so ein bisschen zurück. So irgendwie respektspersonenmäßig. Da habe ich nicht so eine freie Schnauze wie vielleicht hier. Aber ich habe mich sehr drüber gefreut, weil ich finde,
dass du alt bist.
Dass ich jetzt
oder dass das Angebot
dieses gibt. Level freigeschaltet habe und dieses Angebot wahrnehmen kann. Also so ab und zu mal zu wissen, ob alles in Ordnung ist, das ist doch, da gibt es doch nichts daran auszusetzen, oder? Das ist
voll clever, sowas vermeintlich Negatives wie Alter damit was Positivem zu verknüpfen.
Ja.
Sie sind zwar jetzt sehr alt, aber dafür kriegen Sie jetzt einen Mauerarm. So, oh geil! Jeder, der 36 ist, kriegt, wenn er rausgeht, einen Mauerarm. Ey, mega! Was kriegt bei 37? Zweimal. Oh! Wäre eigentlich voll gut.
Ja,
ja, aber so eine Vorsorgeuntersuchung habe ich eine ganze Zeit lang gemacht. Das war bis Corona. Da war ich bei so einer Heilpraktikerin. Mhm. Schweres Wort. Und die hat mir einmal im Jahr immer Blut abgenommen. Da kam immer das Gleiche raus, dass ich Zinkmangel habe.
Ah.
Bisschen Vitamin D, wie man es immer im Winter hat und sowas. Aber habe ich mir eigentlich auch fest vorgenommen. Und ich finde es geil, dass deine Ärztin sagt, von sich aus, hier, das machen wir jetzt mal.
Ja.
Weil so ein normaler Hausarzt, wenn er jetzt kein Heilpraktiker oder Heilpraktikerin ist, ein bisschen Unterstellung, aber macht das ungern, weil es viel Zeit kostet, viel Arbeit, ohne dass dabei was rumkommt.
Mhm.
Mein Arzt ist ja jemand, der mir immer erklärt, wie viel Geld er für was bekommt.
Echt?
Mega nervig. Du gehst da rein, weißt du, gehst zu ihm und bist halt krank, hast Husten, hast Halsweh, kannst kaum sprechen. Und jedes Mal wirklich so, fröhlich, hallo, schönen guten Tag. Wartezimmer ist wieder voll, ne? Ja, ich will eigentlich gar nicht so viele Leute annehmen, aber hier gibt's dann nicht so viele Ärzte. Und wissen Sie was? Heute mache ich wieder Minus. Wie Minus? Ja, also ich werde ja von der Krankenkasse nur bezahlt bis so und so viele Leute pro Tag. Und wenn ich mehr Leute annehme, dann krieg ich kein Geld. Mache ich Überstunden, krieg kein Geld. Und ich weiß nicht, was er erwartet, echt? Dass ich dann so sage, oh, ich geh wieder raus.
Ja.
Ich denke immer so an als Arzt, klar machst du es auch wegen dem Geld, ne? Aber ich erwarte immer, dass ein Arzt auch so im Vordergrund hat, dass sie jemandem helfen wollen, einem Menschen, und nicht immer an das Geld denken. Und er denkt immer irgendwie ans Geld. Also er erzählt mir zumindest immer.
Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass es möglicherweise auch was mit dem Alter zu tun hat, dass dieses Feuer für den Job ein wenig nachlässt.
Klar.
Und gleichzeitig frage ich mich, ob er das bei jedem macht, also dass es so richtig seine Kassette ist, die er eingelegt hat, um mit allen übers Geld zu sprechen. Grundsätzlich finde ich es erstmal cool, offener übers Geld zu sprechen, aber auch anstrengend. Also wenn er das so jedem vorhält.
Er redet ja nicht offen übers Geld und sagt, ich bin voll zufrieden, weil ich verdiene so und so viel, sondern er sagt jedes Mal, ich verdiene eigentlich zu viel für die Arbeit, die ich habe.
Ja, zu wenig.
Zu wenig, natürlich.
Für die Arbeit.
Er verdient zu wenig für die Arbeit. Er war irgendwie vorher, war ja so Herzspezialist und das war ihm zu viel Arbeit und deswegen wollte er so ein bisschen low machen und dann Hausarzt auf dem Land werden. Mhm. Und das ist ihm jetzt aber immer noch zu viel Arbeit für zu wenig Geld.
Ja. Also man kriegt ja nur in den Medien mit, dass häufig Hausarztpraxen schließen und dass es davon zu wenige gibt. Und ich glaube tatsächlich, dass es nicht so lukrativ ist wie andere Jobs im medizinischen Bereich. Und dass du da wirklich auch Probleme mit Krankenkassen hast und Patienten und so eine Dauerverfügbarkeit. Also wenn du da krank bist oder selber mal Urlaub machen willst, dann Vertretung zu suchen. Ich glaube, es ist jetzt nicht so das Easy Jet Set Life als Hausarzt. Aber was sollst du damit machen mit der Info jedes Mal? Also
ich finde es ja auch immer schwierig, wenn du quasi von deinem Standard ausgehst und den überträgst auf alle Leute, weil ich glaube trotzdem, dass ein Arzt im Verhältnis zu einem anderen Menschen, der in Deutschland lebt, immer noch sehr gut lebt.
Wahrscheinlich, ja.
Und wenn ich das so mitbekomme, dann, also er sagt mir auch, was er so macht und was er so am Wochenende macht, das erzählt er mir ja immer, weißt du? Und dann habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass er das allerschlimmste, krasseste Leben hat, sondern er verdient wirklich okayes Geld für mittlerweile weniger Arbeit, zumindest als dieser Herzspezialist, der mal war.
Mhm.
Und was nehme ich daraus mit? Man muss einfach zufriedener sein. Also jetzt vollkommen ernst gemeint, ne? Du musst mit dem, was du hast, einfach sehr viel zufriedener sein, weil du darfst auf keinen Fall, vor allem wenn du in so einem öffentlichen Bereich arbeitest, das auch noch übertragen auf die Leute.
Das stimmt, also das sagen ja alle und da ist ja nichts auszusetzen, zufrieden zu sein mit dem, was man hat. Gleichzeitig möchte ich eine Gegenmeinung dazu haben, und zwar, dass Zufriedenheit einen auch bremsen kann. Also ja. Ich persönlich merke in meinem Leben, dass ich oft sehr viel schöne Sachen erreicht habe, nachdem ich mir sie vorgenommen habe. Und beim Training gibt es ja auch so einen Spruch, also wenn es ums Fitnesstraining geht, Zufriedenheit ist der erste Step quasi, dass du out of shape kommst. Mhm. Also anders gesagt, Unzufriedenheit ist der größte Trainingsmotivator.
Ja.
Und es ist ja auch toll, was zu erreichen, nur gleichzeitig darf dieser Anspruch nicht so ins Negative kippen, dass du zu unzufrieden mit dir bist. Ich glaube, das ist das Problem daran. Ja. Weil Ziele bringen dich ja vorwärts und können dich auch glücklich machen. Also ganz viele Sachen, die ich jetzt habe, habe ich erreicht, weil ich sie wollte oder weil ich sie mir erarbeitet habe. Und wenn ich immer nur gesagt hätte, nö, ist ja eigentlich cool, so wie es ist, ich bin ja zufrieden, ich brauche ja gar nicht mehr, dann wäre es auch langweilig geworden und dann wäre ich wahrscheinlich auch unzufrieden geworden, weil es 10 Jahre lang gleich bleibt, ja, weil vielleicht. Man sozusagen auf der Stelle tritt. Kann ja auch ein negativer Punkt von Zufriedenheit sein.
Gleichzeitig habe ich bemerkt, dass die allergeilste Freude, die du im Leben haben kannst, meiner Ansicht nach die Vorfreude ist. Also wenn du auf etwas hinarbeitest und sagst, boah, ich möchte unbedingt das haben, ich möchte eine größere Wohnung, wir ziehen bald um und es dauert noch 3, 4, 5 Monate, dann kannst du es überhaupt nicht abwarten, bis es soweit ist. Wenn die Eintracht ein großes Fußballspiel hat, dann bin ich so, ich brenne so sehr die ganze Woche, bis endlich Wochenende ist und sie dieses Spiel haben. Mhm. Und in der Situation ist es meistens dann gar nicht so geil, wie du es dir ausgemalt hast.
Ja.
Und danach wird es viel zu schnell normal.
Ja. Ja, das stimmt. Und auch die gleich geilen Sachen sind beim zweiten Mal nicht mehr so gut.
Leider.
Ja.
Man müsste sich eigentlich so resetten, dass du es vergisst.
Das wäre der Hammer.
Dass du jedes Mal wieder die gleiche Freude hast.
Ja.
Ist ja bei jeder Droge so. Muss man, ja, ich meine, auch die Vorfreude macht ja in deinem Kopf wahrscheinlich was Ähnliches wie eine Droge. Das setzt Glücksgefühle frei und du freust dich drauf und am Ende verpufft das, weil es eben rum ist. Und dann möchtest du mehr und du musst mehr Adrenalin in den Körper bringen.
Ja.
Und das funktioniert halt schlechter, wenn du es schon kennst, was passiert.
Auch mit unseren Social-Statistiken ist auch ganz schlimm zu sehen, dass... Also ich glaube, die Freude über 1000 YouTube-Abonnenten hat sich bei mir stärker geäußert, als wenn wir jetzt bald 100.000 auf Instagram haben. Mhm. Oder wenn man ein Reel mit 1 Million hat. Klar ist das krass, aber dieses erste Mal so einen neuen großen Milestone zu erreichen. Ich habe am Strand getanzt. Wir waren da im Urlaub in Sardinien. Ich kann dir noch genau sagen, an welchem Strand. Ich habe da peinlich getanzt. Meine Frau hat sich mitgefreut. Wir haben dir dieses Video geschickt.
Ja, ja, ja.
Und es war einfach unbeschreiblich.
Ja.
Ja. Und dieses Streben geht weiter. Aber dieselben Zahlen nochmal zu erreichen, ist beim zweiten Mal nicht mehr so toll.
Aber 100.000 YouTube-Abonnenten und dann diesen Play-Button bekommen, das war schon
das war
auch
toll.
Das hat auch YouTube geil gemacht, dass sie dir wirklich wie so eine Trophäe geben, die du dann bei dir zu Hause aufstellen kannst.
Da hinten
steht da jetzt gerade. Ja. Ja, das ist schon mega. Das ist auch ehrlich gesagt der größte Kritikpunkt, den ich habe an anderen Plattformen, dass die den Creator da nicht so mitnehmen und nicht wie so Auszeichnungen haben.
Und es ist so einfach. Weil in dieser digitalen Welt, in der wir alle leben, ja jetzt nicht nur als Creator, sind haptische Sachen plötzlich wieder so wertvoll.
Mhm.
Wenn du was in der Hand hast, also deswegen habe ich dir ja auch dieses fröhlich und lässig Metallschild geschenkt.
Voll geil.
Weil das, wenn der Account gelöscht ist, wenn wir das alles nicht mehr machen, wenn nur noch die Erinnerungen da sind, dann ist es alles weg. Es liegt auf einer Festplatte, aber das kannst du nicht anfassen. Aber dieses Schild, dieser Play-Button, der wird für immer auf einem Dachboden liegen und den werden wir auch niemals wegschmeißen, weil er einen einfach mehr und besser daran erinnert als ein Video zum Beispiel.
Ja, das stimmt. Und da kommen wir wieder zurück zu den Comic-Zeitungen, die ich früher wirklich sehr, sehr, sehr gesammelt habe. Ich habe sowohl Asterix als auch Lucky Luke gesammelt.
Mhm.
Und ich finde das schon geil, dieses Gefühl, wenn du durch etwas durchblätterst, wie du sagtest, was lesen, was richtiges Lesen. Also ich mag es nicht so auf so einem digitalen Tablet zu lesen oder so. Klar, das ist praktisch, weil du Licht hast, so Gegenlicht von hinten. Aber das Buchgefühl, vielleicht bin ich auch einfach ein alter Mann, wäre noch mal älter als du. Ich hatte auch Anspruch auf Vorsorgeuntersuchung, demnächst auch Prostata-Untersuchung, freue ich mich schon drauf.
Ja.
Hast du da Schiss vor?
Weiß nicht, ich habe eher Schiss danach. Komm, der war schon gut, oder?
ich kann bei sowas nicht lachen, einfach weil ich mich so sehr schäme. Der heutige Scheiternfall, ich habe es im Intro schon angedeutet, geht um ein Hotel, was bei uns um die Ecke spielt. Und zwar im schönen Rheingau in Eltville. Es ist das Kronenschlösschen. Hat dir das, sagt dir das irgendwas?
Nee, sagt mir nichts. Eltville musst du vielleicht nochmal erklären, ist so eine Genusshochburg, kann man sagen, oder? Ich war.
Ist das so? Keine Ahnung.
Ja, also ich finde, Eltville hört man sehr oft, wenn es so um Wein Dolce Vita im Rheingau geht, so Ausflugsziel, schön.
Aber ist das nicht jeder Ort im Rheingau? Genauso Österreich oder?
Deswegen frage ich dich, weil ich nicht so sehr hier aufgewachsen bin. Für mich ist es die Pfalz, für dich ist es das Rheingau und ich höre oder sehe immer mal wieder so rausgepickt einzelne superschöne Locations. Und ich wollte eher, dass du es den Leuten erklärst und dabei nebenbei nochmal ein bisschen mir.
Im Rheingau ist es folgendermaßen. Es gibt, wenn man von Wiesbaden Richtung Rheingau fährt, gibt es eine Brücke. Diese Brücke war jetzt sehr lange gesperrt,
ja,
weil die abgesackt ist und die wurde jetzt neu gemacht oder wird neu gemacht. Das dauert noch eine Weile. Und dahinter beginnt quasi so das, die Rheingau-Region. Rechte Hand habt ihr komplett Weinberge. Also du fährst da lang und hast auf der rechten Seite durchgehend Weinberge und auf der linken Seite ist der Rhein. Das heißt, es ist wirklich sehr schön, da lang zu fahren. Und eigentlich jeder Ort, der da kommt, ist schön, weil es am Wasser liegt oder zwischen den Weinbergen.
Ja.
Das ist wirklich eine traumhafte Region. Und ich würde jetzt, also Eltville mag ich schon sehr, aber da gibt es auch Martinstal. Es gibt einfach sehr, sehr viele andere Regionen, die ähnlich schön sind. Eltville liegt halt am Rhein und du kannst da spazieren gehen. Das ist wirklich traumhaft. Ich habe eine persönliche Beziehung zu diesem Kronenschlösschen, weil als ich meiner Frau einen Heiratsantrag gemacht habe, war ja so ein bisschen übertrieben. Ich will es nicht nochmal in Gänze erzählen, aber ich habe ihr einen Helikopterflug über den Rheingau geschenkt und danach habe ich gesagt, so, jetzt gehen wir noch schön essen. Und dann waren wir an so einer, eine Tasche gepackt gehabt mit so ein Kleidchen für sie und ein bisschen schickeren Klamotten für mich, Schuhe für sie und eine Bürste. Ich habe an alles gedacht, Schminkzeug für sie und für mich natürlich auch. Und dann waren wir an so einer Tankstelle und haben uns auf der Tankstellentoilette umgezogen, was wenig luxuriös war. Aber direkt hinter dieser Tankstelle ist eben dieses Kronenschlösschen, was sehr, sehr schön ist. Es ist ein ganz altes, herrschaftliches, ich glaube, wenn man sagt, es ist so ein Landhaus, dann hat jeder so ein Bild mit einem großen Park, sehr alten Eichen davor. Es ist eigentlich ein Hotel, aber du kannst halt auch sehr, sehr gut essen. Und das hatte ich gebucht für sie und uns. Da wurde dann an dem Tag, war es nicht ganz so schick, da wurde dann draußen ein Barbecue gemacht. Immer noch in einem kranken Ambiente und jeder dort hatte Anzug. Wir waren die Einzigen ohne Anzug.
Ah.
Aber es war in Ordnung. Und dann kannst du da in diesem Park liegen und kannst dir was zu essen holen vom Grill. Und es gab so einen hawaiianischen Menschen an der Gitarre, der Live-Musik gemacht hat. War traumhaft schön. Also Kronenschlösschen, wirklich absolute Empfehlung von mir. Und es ist auch die heutige Scheiterngeschichte, weil die waren vor sehr kurzer Zeit mit den Schlagzeilen ganz weit vorne.
Mhm.
2021 ist Folgendes passiert. Da wurde in den Weinkeller von diesem Kronenschlösschen in Eltville eingebrochen und in diesem Weinkeller lagern insgesamt 70.000 Flaschen.
Boah.
Dieses Kronenschlösschen ist wirklich bekannt dafür, dass sie Weine der Spitzenklasse beherbergen, aber auch ausschenken.
Ja.
Und diese Diebe haben 260 Flaschen Wein gestohlen, auch natürlich die Weine der Spitzenklasse. Und die Preise von den Flaschen, die da geklaut waren, waren bis zu 18.500 Euro pro Flasche.
Boah.
Insgesamt wurden 240.000 Euro an quasi Schaden. Wein geklaut.
Boah.
240.000, eine Viertelmillion Euro an Wein. Und das ist ja nur ein Bruchteil von dem, was da unten gelagert wurde.
Alter,
ich frage mich insgesamt, wie kann man 216 Flaschen klauen?
Ja.
Also rein logistisch.
Ja.
Das ist ja, stell dir mal 216 Flaschen vor, da brauchst du ja, klar, du, in Lieferwagen kriegst du das rein, aber du müsstest ja in dem Lieferwagen schon eine Vorrichtung haben, damit das nicht einfach rumfällt. Du musst das irgendwie verpacken. Ich meine, so ein Wein.
Das ist schon eine größere Geschichte. Also ich überlege gerade, in so einer Weinkiste sind, glaube ich, bis zu sieben Weinflaschen drin. Ich glaube, das wird so 2-3-2 gestapelt. Wenn ich das ungefähr in Erinnerung habe, als ich mal in einer Bar gearbeitet habe, habe ich das ab und zu halt aus dem Keller auch geholt und aufgefüllt. Und ich glaube, so irgendwas in der Größenordnung. Und das würde ja trotzdem bedeuten, wenn du, wie viele Flaschen waren es insgesamt?
Über 200.
Über 200 durch 7, das sind ja 30 Kisten. Die musst du ja erstmal da rausbekommen.
Richtig.
Und du musst die also die sind ja wahrscheinlich dort unten einzeln gelagert, also schon ausgeräumt und nicht in den Kisten.
Genau, die sind in so einem Weinregal, ich habe Bilder
sehr
gesehen.
Sehr viel Zeit, um das da rauszuholen und auch unbeschadet
aussortieren.
Wegzubringen.
Ja. Die werden ja nicht mit 20 Mann gekommen sein.
Ne, genau.
Da sind die mehrfach gelaufen.
Ja.
Schon verrückt. Aber genau diese Fragen haben halt dazu geführt, dass es unser heutiger Scheiternfall geworden ist, weil es Fragen gab. Also dieser Weinkeller, der war mit mehreren Stahltüren gesichert und eine von diesen Türen hatte einen Fingerabdrucksensor. Also theoretisch würdest du sagen, super sicher, da kommt ja keiner rein.
Ja.
Dann hat natürlich die Familie, die hinter dem Kronenschlösschen steht, Anzeige erstattet gegen Unbekannt und die Polizei hat den gefahndet. Das Problem war, zu den Tätern hat jede Spur gefehlt und eben weil das so gut gesichert war und du nur mit einem Fingerabdrucksensor da reinkamst, war ganz schnell der Verdacht bei der Familie. Also, dass die Familie Versicherungsbetrug gemacht hat. Und die Medien und vor allem auch, Eltville ist ein kleiner Ort, die Menschen im Ort haben diese Meinung ganz schnell übernommen. Mhm. Also, weißt du, es ist ja manchmal so, das sickert dann so ein bisschen durch, es könnte sein das und dann hört es die Erna und die gibt es weiter an den Wolfgang und plötzlich hast du so ein Laubfeuer und die Besitzer von diesem Kronenschlösschen haben gesagt, sie konnten nicht mehr im Supermarkt einkaufen gehen, weil hinter ihrem Rücken getuschelt wurde.
Ach, okay,
und
krass.
Sich quasi diese einhellige Meinung von allen Menschen war ganz schnell, die haben Versicherungsbetrug gemacht.
Ja. Und plötzlich wird es dann auch nicht mehr hinterfragt. Also das ist ja auch krass, so muss man auch sich selber eigentlich überdenken, sein eigenes Verhalten überdenken, weil das reicht ja schon, dass der Nachbar es sehr überzeugend zu dir sagt. Mhm. Also irgendwann ist ja der Punkt erreicht, wo es nicht mehr heißt, es könnte sein und nebenbei wird auch noch zum Beispiel ermittelt, ist aber noch nichts rausgekommen und jemand anderes hat das Gerücht verbreitet, sondern es reicht ja, wenn die Nachbarin dann sagt, du wusstest das schon, die haben Versicherungsbetrug. Und dann ist es Fakt, dann hinterfragst du das nicht mehr und das müssen wir eigentlich uns selber hinterfragen.
Die Versicherung hat dann auch gesagt, ist Versicherungsbetrug und hat nicht gezahlt. Ich meine, da ist ein enormer Schaden entstanden für die Familie. Denen fehlte ja wirklich sehr viel teurer Wein. Und die hat das damit begründet, dass, es war 2021, also wir hatten Corona zu dieser Zeit, die Betreiber vom Kronenschlösschen haben während dieser Corona-Pandemie die 40 Mitarbeiter weiter ganz normal durchbezahlt. Und die Versicherung sagt, naja, Moment mal, ihr habt die 9 Monate ganz normal durchbezahlt, obwohl zu war, obwohl da keiner gearbeitet hat, haben die normal ihr Gehalt weiterbekommen. Das kann ja nicht mit rechten Dingen zugehen.
Das war die Begründung?
Ja, von der Versicherung.
Krass. Ich meine, es stimmt natürlich, zu dem Zeitpunkt war es in der Gastro echt übel, neben einigen anderen Branchen, die wirklich leider richtig gelitten haben. Es war ja ekelhaft, wie sich das dann so aufgesplittet hat in vermeintlich systemrelevante Jobs und andere, die vorher gefühlt, also nicht nur gefühlt, sondern auch gute Jobs hatten und dann plötzlich richtig Probleme hatten.
Die Versicherung hat dann an die Polizei weitergegeben, dass ihrer Meinung nach die Familie Täterwissen hätte und sie deswegen davon ausgehen, dass die Familie schuld ist, in Anführungsstrichen. Also unter anderem geht es ja auch um die Auswahl der Weine, um den Fingerabdrucksensor. Mhm. Und die Versicherung kam zu dem Schluss, Täterwissen, es war die Familie selbst.
Klingt aber auch so, als ob die Versicherung da so ein bisschen auf Kopf gespielt hat.
Ich meine, das ist ja jetzt auch kein großes Geheimnis, dass eine Versicherung jetzt nicht ganz bereitwillig immer auch Schäden sofort zahlt, sondern schon auch manchmal vielleicht nach Gründen sucht, um nicht zahlen zu müssen. Jedenfalls,
weil es auch oft Versicherungsbetrug gibt.
Oft weiß ich nicht, aber hin und wieder, manchmal eventuell. Jedenfalls hat vor allem dieses Tuscheln im Ort wohl dafür gesorgt, dass der Betreiber, der Besitzer von dem Kronenschlösschen in der Folge einen Schlaganfall hatte. Der ist schon relativ alt. Oh. Ich würde schätzen, über 75. Hatte in der Folge einen Schlaganfall. Und weil er sich so ungerecht behandelt gefühlt hat, hat er dann irgendwann das Land Hessen verklagt. Er hat das Land Hessen verklagt wegen Verletzung der Persönlichkeitsrechte. Und das ist das Spannende. Als er diese Klage rausgeschickt hat, kam ein Antwortschreiben an seinen Anwalt, natürlich nicht direkt an ihn, aber der Anwalt hat es weitergegeben. Und in diesem Antwortschreiben stand dann auf Seite 12 in einem Halbsatz, letztes Jahr, also wir reden 2024, nach 3 Jahre später, nachdem dieser Einbruch war.
Dieses Jahr, jetzt ist 2024 noch.
Genau, stimmt, wir haben ja noch gar nicht 25, ich bin in meinem Kopf schon bei 25.
Ja.
Stand in einem Halbsatz, wirklich, dass die Täter gefasst wurden.
Was?
Ja.
Hä?
Sie haben ihm das nie mitgeteilt. Die Versicherung hat natürlich weiter nicht gezahlt.
Na klar.
Die Polizei kam nicht zu ihm und hat gesagt, Entschuldigung, dass wir euch falsch verdächtigt haben, sondern er hat wirklich in einem Nebensatz, nur weil er geklagt hat, mitbekommen,
das gibt's nicht,
dass es irgendwann, und das ist dann das, was danach aufgerollt wurde, wegging von der Polizei in Bad Schwalbach, die dafür eigentlich zuständig war, hin zu einer Sondereinheit in Nordrhein-Westfalen von der Polizei.
Die Soko Sauvignon.
Die tatsächlich spezialisiert waren auf Weinklau.
Echt?
Es gab eine Sondereinheit, die spezialisiert war auf Weinklau, nicht nur in Deutschland, sondern auch für Bereiche in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Und die haben diese Weinbande geschnappt, konnten der nachweisen, dass sie zuständig waren für Weindiebstahl in eben drei Ländern, unter anderem auch in Krönenschlösschen in Eltville. Und die haben, und das ist krass, Wein in einer siebenstelligen Summe geklaut. Siebenstellig. Das heißt, wir reden davon, dass diese Bande wirklich Wein mindestens im Wert von 1 Million Euro gestohlen hat. Mindestens. Ich meine, die Range von 1 bis 9 ist...
Bis zu 9 Millionen, ja. Aber trotzdem, also krass. Das heißt ja, ich glaube 240.000 Euro war der Schaden beim Kronenschlösschen. Ja. Mindestens 4 oder 5 solcher Fälle von dieser Größenordnung oder halt ein noch sehr viel größerer. What the fuck? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also krasser Ermittlungserfolg von dieser Sondereinheit, weil...
Soko Weinklau.
Soko Weinklau und ich kann mir jetzt einfach nicht vorstellen, dass es allzu viele Banden auf diesem Niveau gibt in dem Weinklau-Segment. Aber wie krass muss es sein für den oder die Betreiber von diesem Kronenschlösschen, wenn du das mitbekommst? Also da, ich weiß gar nicht, ob ich mich in dem Moment mehr freuen oder mehr ärgern sollte. Weil was sagt es dir?
Ja, es ist ja, ich glaube, du fühlst dich einfach von der Justiz krass verarscht, hängen gelassen und bist, ich glaube, ich wäre eher enttäuscht, weil, ich meine, die hätten das ja weiter totgeschwiegen, offensichtlich, das ist ja das, was ich erwarten würde.
Also totgeschwiegen ist jetzt natürlich schon wertend, kann auch ein Fehler sein, kein bewusstes Totschweigen, das unterstellt es ja, weißt du, was ich meine?
Naja, aber die Versicherung würde es schon bewusst weiter totschweigen, weil die wollen nicht zahlen.
Exakt, die Versicherung schon, aber also ich bin einfach total ahnungslos, was für Verfahrensstandards es da gibt, um Opfern Informationen zu geben. Aber ich würde auch mal mit normalem Menschenverstand annehmen, dass jemand, der geschädigt ist, auch eine Info darüber bekommt, dass der Täter gefasst wurde.
Vor allem, wenn es ja offensichtlich ein laufendes Verfahren gegen dich gab. Dann musst du auch irgendwann mal gesagt haben, übrigens, das Verfahren wird eingestellt, weil wir haben die wahren Täter gefasst.
Ja, genau. Also ich meine, Versicherung und Polizei sind ja
absolut
zwei Paar Schuhe.
Absolut.
Ja, also die Polizei ist jetzt nicht dafür zuständig, dass die Versicherung unbedingt zu informieren, sondern
aber die Polizei muss informieren, damit die Versicherung weiß, Moment mal, hier liegt doch kein Versicherungsbetrug vor, sondern eine kriminelle Handlung, die von einem anderen ausging.
Ja, oder der Geschädigte muss halt informiert werden, damit er dann wiederum der Versicherung sagen kann, hier habe ich schwarz auf weiß, das war kein Täterwissen, das war kein Versicherungsbetrug, nämlich die Polizei hat die Täter gefasst von diesem Fall.
Ja.
Aber also...
Und vor allem,
Wahnsinn,
überleg mal,
Alter.
Die waren so nett und haben während Corona die Mitarbeiter weiter gezahlt und das wurde ihnen dann quasi
einen Strick draus gedreht.
Ja, das finde ich ganz furchtbar. Also Gott sei Dank konnten die sich offensichtlich halten. Also ich habe gerade mal geschaut, es gibt auch weiterhin das Kronenschlösschen. Dort kann man weiterhin ins Hotel gehen, sich ein Zimmer buchen. Es gibt weiter die Special Events, die haben für so nette Restaurantabende. Aber bei einem Wert von 250.000 Euro, dann diesem schlechten Ruf, den du so ein bisschen davon trägst, das geht auch schon ganz schnell an Existenzen, ne?
Mit Sicherheit. Und du wirst es auch nicht aus allen Köpfen rausbekommen.
Nee, das ist ja das Schlimme. Du kriegst ja nicht die Oma Erna, die sich diese Meinung gebildet hat, dazu zu sagen, Moment mal, jetzt informiere ich mich mal, ob das überhaupt alles gestimmt hat.
Ja, erst richtig. Und dann ist es ja auch für eine Oma Erna so, dass sie ja dann 3 Jahre lang ihre Meinung hatte. Und wird sie dann nicht vielleicht sagen, ja, ich weiß nicht, ob da nicht vielleicht irgendwas, also ist ja irgendwie komisch, oder? So wie der ausschaut, ich hätte es dem zugetraut.
Wem haben die denn da was gezahlt?
Ja, ganz, ganz genau. Und du kannst natürlich, also und selbst wenn im Ort alle das mitbekommen und vielleicht auch überrascht sind von der Info, hat es ja was mit dir gemacht.
Klar.
Also diese 3 Jahre, wo du nicht nur sehr viel Geld verloren hast, sondern auch noch von der Versicherung was unterstellt bekommst, was du ja wusstest. Also du wusstest ja, dass du nicht das selber getan hast. Ja? Also es war 3 Jahre lang massives Unrecht. Und dann das vom Ort quasi, die ganze Hexenjagd, die eben sagen, hier, du hast es selber getan. Und dann auch noch von der Justiz. Also da muss ich sagen, würde es mir sehr schwer fallen, danach ein Vertrauen in Behörden zu haben. Was schlimm ist, weil es nicht alle Behörden arbeiten so in der Art und Weise. Das muss man auch immer sagen. Aber ich kann verstehen, wenn man danach dann selber so pauschalisiert und sagt, so hier, also Leute, wie das bei uns läuft in Deutschland, ist ein bisschen daneben. Und es ist auch scheiße, weil andere Behörden es vielleicht richtig machen. Ja? Voll. Andere Polizeistationen, Sokos oder auch Versicherungen. Vielleicht hätte eine andere Versicherung das Geld bezahlt und nicht Täterwissen unterstellt.
Ich meine, die Soko Weinklau hat rausgefunden, dass da ein Zusammenhang bestanden hat und hat die geschnappt.
Ja.
Das ist ja auch absurd.
Ist auch
also ich frage mich wirklich, wie das geht. Ne?
Ja.
Also wie kannst du im Nachhinein, wenn sowas war, rausfinden, ja, das war diese Bande und die hängen zusammen und bla bla bla. Und wer kommt überhaupt, jetzt gehe ich ja noch einen Schritt weiter, wer kommt überhaupt auf die Idee, wir spezialisieren uns jetzt auf Weinklau?
Ja.
Ich bin weit davon entfernt, Weinexperte zu sein. Aber ich habe schon mal gehört, dass wenn du Wein lagern möchtest, das gar nicht so leicht ist. Da brauchst du eine gewisse Temperatur, das muss andauernd gedreht werden, das darf eigentlich gar nicht gerade hochgenommen werden und dann überhaupt mit dem Korken, dann muss es immer wieder der Korken raus und bla bla bla, sonst schmeckt das schlecht. Das ist ja eine Wissenschaft für sich, das heißt, die müssen ja auch die Lagermöglichkeiten gehabt haben irgendwo und wem verkaufst du das überhaupt? Wer kauft eine Flasche für was waren es? Über 10.000 Euro und sagt so, Moment, die ist jetzt günstiger als woanders und eigentlich gibt es davon nur 6 auf der Welt, aber es wird schon rechtens sein, dass ihr die habt.
Ja, ich denke mir ja auch, wenn ich Geld habe, 12.000 Euro für eine geklaute Flasche zu zahlen, dann kann ich mir doch auch für 18.000 eine andere Flasche kaufen. Oder
weiß ich nicht, wenn du so viel Spaß, keine Ahnung.
Glaubst du, man ist immer scharf? Ja, wahrscheinlich schon. Aber
ich glaube, Sparen ist der Antrieb von ganz vielen.
Vielleicht,
und ich kenne es selbst bei mir.
Ich glaube nicht mal nur sparen, sondern ein Geschäft machen, einen Deal machen.
Ja.
Nochmal was rauszuschlagen.
Es schmeckt viel besser, wenn du weißt, das war teuer, aber ich habe sehr viel gespart.
Ja. Und gleichzeitig stellt sich jetzt noch die Frage, nachdem ich vorher nicht ganz sicher war, ob es jetzt wirklich ein echter Klau war, wie sind die da reingekommen und wie haben die Flaschen da rausgeholt?
Das steht weiterhin in den Sternen.
Es klingt für mich nach
einer Täterwissen, ganz klar.
Nein, nach einer, also so Ocean 12, Ocean 11.
Also ich würde sehr, sehr gerne mehr wissen, tatsächlich. Ja. Also wie man das alles umgehen kann, aber
ich schätze mal, dass die Täter sich jetzt nicht melden würden, wenn wir sagen, schreibt uns mal eine DM auf Instagram.
Wie können sie ja gar nicht gemacht? Mehr, weil die haben ja geschnappt. Gott sei Dank.
Ja.
Und ich dachte schon, ich muss meinen Wein hier wegschließen. Was ist die teuerste Flasche Wein, die du zu Hause hast?
Also bei geschenkten Wein weiß ich es nicht. Da stehen noch 3-4 Flaschen rum. Und wir haben ja unser Lieblingsweingut, was sehr faire Preise hat. Und dort geben wir höchstens 8 Euro oder 10 Euro für eine Flasche Wein aus.
Ja, deckt sich mit meinem Weißwein und dann nach 2 Jahren mussten wegschütten, weil er nicht mehr schmeckt.
Ja, aber also auch gute Weine, die wir gerne trinken, gerade so Weißweine, sind immer mal wieder so 6, 7 Euro ist so der Preis, den ich für 750 Milliliter oder 1 Liter bereit bin auszugeben.
Wer mehr zahlt, ist aber auch Blade.
Das schmeckst du doch gar nicht.
Oh, so gut kann die Traube gar nicht gewesen sein.
Ja.
Ketchup wird gezogen, du. Guck mal hier, mein Lieber. Du darfst mal ziehen.
Wann hattest du das letzte Mal ein erstes Mal? Schöne Frage.
Na, also ich hatte ein erstes Mal, als die Jungs das erste Mal Fahrrad gefahren sind. Ganz alleine.
Ja.
Das war ein sehr gutes erstes Mal.
Ja.
Das war jetzt kein erstes Mal von mir, aber von den Jungs. Und ich genieße es brutal, mit den Jungs erste Male zu erleben.
Ja.
Weil ich merke, wie besonders das für die ist und so blöd das klingt, aber das hatten wir auch ganz am Anfang, so dieser Dopaminausstoß und wie sehr ein zweites Mal dann langweilig wird. Und die Kinder erleben halt noch so viele erste Male und das ist geil. Und daran kann ich mich schon auch sehr erfreuen.
Naja, es ist ja trotzdem dein erstes Mal als Vater, dein erstes Mal, wie du deinem Sohn beigebracht hast, Fahrrad zu fahren.
Aber darf ich dich da was fragen? Weil da hast du ja auch ein zweites Mal. Du hast deinem Sohn das erste Mal beigebracht, Fahrrad zu fahren und dann hast du die Tochter, wo es das zweite Mal ist. Mhm. Hast du gemerkt, dass es was anderes ist?
Ja, Das, ja, auf jeden Fall. Also die ist 3 Jahre jünger und das ist auch nicht so einfach, weil man hat nicht die gleiche Begeisterung dafür. Also die ist trotzdem da, was jetzt das Fahrradfahren zum Beispiel betrifft. Aber ich merke zum Beispiel, dass ich nicht so viele Fotos von ihr mache oder nicht so viele Videos. Fahrradfahren ist trotzdem ein großer Moment und da war ich auch komplett begeistert und wir feiern sie ab, nicht um sie zu loben, sondern einfach, weil es sau schön ist. Ja. Auch Fahrradfahren gibt ja verschiedene Level. Es gibt so zum ersten Mal nicht umfallen, dann gibt es das erste Mal anfahren, dann gibt es ein irgendwo hin alleine fahren, also so eine Strecke. Und das ist total, total geil und auch wieder schön. Es ist nicht jetzt nur 30% so geil wie beim ersten Mal, sondern schon dann auch 80%, aber eben nicht mehr 100.
Eben, man muss jetzt gar nicht komplett werten, aber das ist so das Schlimme, finde ich. Und das nehme ich aus dieser Folge mit,
ja,
dass das erste Mal das erste Mal ist.
Ja.
Und das erste Mal kommt auch nicht wieder.
Ja.
Das ist genauso wie bei den ersten Malen, die man sofort erwartet. Mhm. Das erste Mal ist halt das erste Mal.
Ja, wobei da würde ich nicht sagen, dass das erste Mal unbedingt immer das schönste erste Mal sein muss.
Auf gar keinen Fall, das stimmt.
Also was ich noch im Kopf habe, ist das erste Mal hatte ich jetzt ein Basketballspiel mit meiner ganzen Familie als Zuschauer.
Mhm.
Und das war mega, weil ich habe jetzt wieder angefangen, Basketball zu spielen. Und jetzt waren die zum ersten Mal alle mit dabei. Und es war was noch viel Schöneres als früher Basketballspiele. Also ich habe meine Frau beim Basketball kennengelernt. Und wir haben uns damals schon gegenseitig zugeguckt und angefeuert und immer quasi schon die Vorbereitung mitbekommen, so gegen wen spielt man, ist man gut vorbereitet, hat man Verletzungen danach, das Ganze aufbereitet. Das hat unsere Beziehung hat sehr viel von Basketball gelebt und insofern war das schon immer cool. Aber dass jetzt dann beide Kinder noch dabei sind, in der Halle sind und auch so, also nicht mitgeschleppt werden, sondern da sich darauf freuen, beide. Mein Sohn sitzt auf meinem Schoß und ist wie im Tunnel, der zittert vor Freude und vor Anspannung und sitzt so auf meinem Schoß, fasst mich an meinen verschwitzten Arm.
Wie kann er denn auf deinem Schoß sitzen, wenn du spielst?
Beim Spielen nicht, aber ich sitze ja auch, aha, viel auf der Bank.
Aha, da kommt's raus.
Naja, das ist ja das Schöne beim Basketball, dass man auch Pausen bekommt. Also kein Spieler spielt komplett durch. Man geht rein, kommt wieder runter. Manche spielen 22 Minuten, manche spielen nur 12 Minuten. Und er klebt an meinem Schoß und er will unbedingt so mit die Hand in die Mitte halten als Team und sagt, 1, 2, 3, let's go. Und das ist ein großartiges erstes Mal gewesen und schön daran übrigens auch, dass ich es in dem Moment schon gespürt habe, wie schön es ist. Manchmal, ja, cool, merkt man es ja erst so danach, wie toll es eigentlich war und gerade mit Kindern ist es oft so, dass der Tag super anstrengend ist und abends, ja, sitzt du dann auf der Couch und denkst so, ey, es war eigentlich schon süß, wie die.
Das hätte man mehr genießen müssen.
Ja, genau. Ja, komisch, wenn dir gerade aber einer ins Ohr schreit und dass es dann nicht so schön ist.
Sag mal, hast du mitbekommen mit Pietro Lombardi und dem Ganzen, was da passiert ist?
Also ich habe wie immer bei solchen Gossips nicht alles mitbekommen, weil ich da nicht die Muße habe, mich reinzulesen. Ich finde es auch immer ein bisschen shady, sich dann da so zu informieren und noch einen Artikel zu lesen.
Es ist immer komisch, sich über Privatleben von anderen zu informieren, oder?
Ja.
Aber irgendwie ist das auch, aber macht schon auch Spaß.
Ja, 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 schon. Also meine Frau hat es mir ab und zu erzählt.
Aha, die interessiert sich dafür?
Jetzt nicht so, dass sie die Online-Artikel liest, aber sie folgt ihm zum Beispiel bei Instagram und da hat sie zum Beispiel gerade das Video geöffnet, wie er sich zum ersten Mal dazu geäußert hat danach.
Ach, guck.
Und das habe ich dann mit ihr zusammengeschaut. Und also grob weiß ich, was da im Raum steht. Muss man ja mit Gerüchten auch aufpassen. Wir hatten es ja vorhin davon.
Ich will auch gar nicht zu viel darüber sprechen, aber ich finde, das ist ein Thema, was einfach sehr präsent ist. Also grob zusammengefasst geht es ja um den Vorwurf von häuslicher Gewalt.
Ja.
Von ihm und seiner, sind die verheiratet?
Verlobt? Das ist seine Freundin.
Freundin? Partnerin. Sagen wir Partnerin.
Mhm.
Es gilt die Unschuldsvermutung und die haben sie jetzt auch beide dazu geäußert, dass da nichts war, dass er nur aufbrausend war, dass er wohl auch Sachen durch die Wohnung oder das Haus geworfen hat. Das haben sie ja beide gesagt. Ich hatte direkt dieses ikonische Video von ihm vor Augen.
Meme.
Das ist ja nicht nur ein Meme, das ist ein Video, ich glaube, in unserer Generation kennt das jeder, oder?
Ich denke auch.
Wo er und Sarah Engels, sie filmt ihn heimlich auch, wow, krasser Move, den Partner heimlich zu filmen, wie er völlig ausruft und er dann, weil mein Ruf kaputt geht.
Nicht deiner.
Nicht deiner. Wahnsinn. Und als Konsequenz von diesen, von dieser Situation, nennen wir es mal so, wurde er jetzt aus der DSDS-Jury geschmissen.
Ja.
Und stattdessen ist Bushido in der DSDS-Jury. Wie unpassend kann das sein,
meiner Ansicht nach? Einer mit einer weißen Weste einfach.
Ja, genau. Also einer, wo man gar nichts, der witzigerweise, wie ich jetzt auch gelesen habe, in jüngeren Jahren gegen DSDS gerappt hat und sich lustig gemacht hat über dieses ganze Format und sowas. Und jetzt sitzt er da in der Jury und ich denke mir so, Alter, warum?
Ich bin da so zwiegespalten. Was ist deine Frage? Oder du hast gerade so Luft geholt?
Nö, mach ich weiter. Ich wollte fragen, ob du DSDS guckst. Ob dich das irgendwie tangiert.
Nein.
Angeblich hat, ist eine Bild-Zeitungsinformation, aber angeblich hat Pietro Lombardi pro Staffel 400.000 Euro bekommen.
Mhm.
Das schmerzt natürlich schon, wenn du eine halbe Million weniger hast.
Ja.
Die Staffel läuft ja offensichtlich schon. Ich habe letztens mal kurz reingesappt. Da war er noch drin in der letzten Folge. Also in der letzten Folge, die ich geguckt habe.
Mhm.
Toucht mich gar nicht mehr.
Aber du guckst es ab und zu. Du
Nein, ich habe nur wegen dieser Situation reingeschaut, um zu wissen, ob er noch drin ist oder nicht.
Ja.
Und inwieweit im Vorfeld die quasi filmen.
Also ja, DSDS ist für mich wirklich absolut nutzlos, diese Sendung. Das brauche ich wirklich überhaupt nicht. Und trotzdem trägt es ja irgendwie bei zur Unterhaltung und gehört irgendwie seit sehr lange dazu. Und da habe ich auch so Respekt davor, so lange relevant zu bleiben, weil irgendwie schaffen sie es schon im Gegensatz zu anderen.
Aber auch durch die Skandale, da ist die dann wohl mal drin, mal draußen, dann ist der Pietro drin, dann ist er wieder draußen wegen einem Skandal, dann kommt wieder neue rein.
Es wirkt so wie das Original, aber hat auch viel mit Bohlen, glaube ich, zu tun. Ja, gleichzeitig ist natürlich häusliche Gewalt einfach nur aufs Übelste zu verurteilen. Also wenn da was ist, ist es natürlich so, dass es wirklich mehr als Red Flag ist. Geht absolut gar nicht. Und gleichzeitig finde ich Pietro einer von den wirklich trotzdem an sich sympathischeren, realeren Leuten. Falsch, nicht trotzdem. Wenn da häusliche Gewalt im Spiel ist, dann nicht. Aber wenn es sich jetzt nicht bestätigen sollte, dann muss ich sagen, ich finde den unterhaltsam. Also ich finde den immer noch irgendwie, ist halt Pietro. Also muss halt mal schaffen, weil der so viel in der Öffentlichkeit ist, auch durch Instagram Lives, Auftritte bei anderen und sowas, dass ich eine Achtung davor habe, weil er muss real sein, er kann sich nicht verstellen. Der ist so öffentlich, dass er gar keine Chance hat, irgendjemandem irgendwas vorzumachen. Und das finde ich ganz interessant. Und also er hat ja wirklich eine absolute Relevanz und Promi-Status in Deutschland. Und wenn du überlegst, woher er kommt oder mit welcher Leistung, da gibt es andere, die auch erfolgreich gesungen haben, ja, die auch irgendwie mal sympathisch waren. Aber er hat es irgendwie geschafft, immer Gesprächsthema zu bleiben.
Ja,
und jetzt zum Beispiel nicht so auf eklig wie Olli Pocher, den ich ja schon hier stark verurteilt habe auch.
Dann kommen wir noch zu so einem Miniserientipp. Das passt gerade ganz gut. Ich mache keinen Jingle oder sonst irgendwas, sondern wir kommen einfach floatend, fließende Übergänge direkt zu einem Miniserientipp. Und zwar gibt es auf Amazon Prime eine neue Serie. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Licht aus heißt die.
Nee, sagt mir gar nichts.
Ich liebe die Idee dahinter, weil es endlich mal was Neues ist. Mhm. Etwas, was ich noch nicht kannte. Konzept ist, stellt euch quasi Big Brother vor, nur im Dunkeln. Es werden 8 Promis genommen, die kommen in ein Zuhause.
Ja.
Und es ist komplett dunkel. Also wirklich komplett dunkel. Die sehen gar nichts und sind da 6 Tage drin.
Mhm.
Geiles Konzept. Also ich habe wirklich die Vorschau gesehen. Es wurde im Vorfeld wahnsinnig Werbung gemacht dafür. Und ich habe mich richtig gefreut mal wieder auf etwas. Und das wollte ich unbedingt sehen.
Ja.
Und dann habe ich reingeschaltet. Und ich finde das Konzept immer noch geil. Pietro ist drin, deswegen komme ich dazu.
Aha.
Aber mein größter Kritikpunkt an dieser Serie ist, dass die Menschen, die da drin sind, zu professionell sind. Also da ist zum Beispiel ein Jochen Schropp drin.
Mhm. Big Brother Moderator.
Big Brother Moderator, krasse Moderationsmaschine.
Ja.
Und dadurch halt einfach so professionell, dass ich immer das Gefühl habe, der moderiert das halt gerade weg.
Ja.
Weißt du, der moderiert halt 6 Tage und ist nicht er selbst so richtig, sondern der weiß genau, wie er sich zu verhalten hat, auch im Dunkeln, oder?
Und dann gehen wir als nächstes jetzt mal auf die Toilette hier und schauen mal, ob ich mir danach auch die Hände waschen kann. Viel Spaß, wir sehen uns nach der Werbung.
Oder Gedeon, ich weiß gar nicht, wie er heißt, Gedeon Burkhardt, so, ich weiß nicht genau, wie heißt er, das ist der Ex-Kommissar Rex, wenn du das Gesicht siehst, kennst du ihn vielleicht, der hat bei Inglourious Basterds mitgespielt, also wirklich einer von den großen deutschen Schauspielern, aber es ist halt auch ein Schauspieler, also richtige Schauspielmaschine mit über 50 Jahren und ich habe nicht das Gefühl, dass die 100% real sind, da ist eine Nega Amiri drin, die Comedian ist, da ist noch ein blinder Comedian drin. Das, allein Comedians sind so ein spezieller Schlag. Die sind nie sie selbst in so einem öffentlichen Format, sondern die sind immer auf so einen Gag aus. Weißt du?
Ja.
Und dadurch wirkt das alles, dieses ganze Format wirkt so super glatt und du hast nie das Gefühl, da passiert jetzt mal was Unvorhergesehenes, außer bei Pietro. Weil der halt er selbst ist. Der bringt einen Handfeger mit, weil er sich denkt, mit dem Handfeger kann ich jetzt, wenn ich den nach vorne halte, dann stoße ich mit dem Handfeger gegen irgendwas und nicht meinen Kopf. Also so, weißt du, denkst du so, hat er das gerade wirklich gesagt und gemacht? Läuft er wirklich mit dem Handfeger auf allen Vieren da rum und fegt da quasi den Boden, damit er nirgendwo ansteht? Weißt du, das sind so die Sachen, das ist so echte Komik und da finde ich ihn schon cool und sympathisch und guck mir das gerne an, im Gegensatz zu diesem glatt geschliffenen.
Ja, ich kann es ganz genau vorstellen. Also gerade so, das ist ja dann Medienprofi im negativen Sinne. Also wenn du einfach immer zu angeknipst bist.
Aber ich frage mich, ob das andere auch sehen. Also sehen das andere und denken die auch so, oh, der ist gerade nicht real? Oder denken die, oh, der ist ja sympathisch und schlagfertig, dass der immer genau weiß, was er zu tun hat. Dass der wirklich, wenn einer weint, immer hingeht und sagt, ach komm, ich nehme dich mal in den Arm, komm, dreh dich mal nach hier. Hier da oben könnten die Kameras sein. So gefühlt. Ich meine, die sehen ja nichts, aber
schwierig zu sagen. Also ich meine, wir bilden uns schon ein, wahrscheinlich mehr sehen zu können als andere, wie real jemand gerade in dem Moment ist. Auf der anderen Seite, glaube ich, hat jeder so ein gewisses Bauchgefühl. Und deswegen ist auch Social Media so gefährlich für die Medien, weil dort Leute sich oft, nicht alle, aber oft realer geben. Ja, manchmal tun sie auch nur so und auch da kann man es vorspielen, muss man auch dazu sagen. Aber ich weiß, was du meinst. Und Comedians finde ich auch ganz
eigener Schlag,
ganz
oder?
Eigener Schlag. Also ich stelle es mir so schlimm vor, beruflich Comedian zu sein, weil jeder erwartet, dass du den nächsten Gag machst. Es muss ein ganz schlimmer Druck sein.
Und dadurch sind die aber auch nie sie selbst, sondern es sind immer so eine Bühnenrolle.
Es ist immer so ein bisschen Ralf Schmitz angestachelt.
Ich find Guido Kanz ist da so, der, weißt du, dieser Blonde.
Ja.
Der ist so.
Genau. LOL ist da das richtige Format.
Ja,
ja, weil genau. Dort geht es darum, dann witzig zu sein und es ist auch okay, in seiner Rolle dort zu sein.
Aber kann ich auch genau deswegen nicht mehr gucken, weil ich immer das Gefühl habe, das ist so auf Gag komm raus und los. Und
ja, aber gleichzeitig werden sie schon gefordert und es gibt auch mal spontane Situationen. Also da finde ich, wird so sehr gebohrt an ihrer Rolle, also oder an dem, was sie spielen. Am wenigsten kann ich es gucken, haben wir, glaube ich, auch schon drüber gesprochen, wegen Bully Herbig.
Ach so.
Ja, das ist wirklich.
Bully Herbig ist aus der Zeit gefallen.
Also, wenn wir über aufgesetzt reden, dann ist Bully Herbig für mich da, gucken wir nochmal. Videobeweis, was war da? Auf geht's.
Und er formt ein Viereck mit den Fingern und macht.
Aber jedes Mal gleich, also so voll angestachelt, immer so zwei Zeiler, die sich reimen. Auf geht's in die nächste Runde, oder die nächste Runde geht rückwärts.
Aber pass auf, meine Frage, die ich habe, ist, also erstmal ist dieses Licht außen Serientipp von mir, weil ich das Konzept so cool finde.
Klingt super, ja.
Und das wirklich Spaß macht, trotz allem zu gucken.
Es bleibt auch dunkel die ganze Zeit.
Es bleibt dunkel die ganze Zeit, ja. Aber was glaubst du, wie du in so einem Real-Life-Trash, wie sagt man das, Format, ist ja kein Trash-Format, aber wo es darum geht, echt zu sein. Wärst du echt oder wir sind ja irgendwas dazwischen, wir sind ja auch Journalisten.
Ja, und wir sind auch Leute, die irgendwie Content machen, die auch wissen, wie es ist mit einer Kamera oder was mit einer vermeintlichen Message rauszulassen. Ich würde es gern sehen, ich habe keine Ahnung.
Würdest du da mitmachen bei so einem Lichtausding?
Ich glaube schon, ja.
Ja?
Also ich, ja, doch. Also wenn mich jetzt jemand fragt, hätte ich Bock darauf, aber auch ein bisschen Angst davor, weil ich eben diese Erfahrung nicht habe, in einem Format von jemand anderem aufzutreten.
Mhm.
Also wir schaffen uns ja unsere eigenen Formate. Wir haben unsere Live-Show, wo wir entscheiden, was wir machen. Aber dass du jetzt von jemand anderem in schwierige Situationen gebracht wirst, zum Beispiel auch Gruppendynamik, überhaupt nicht zu unterschätzen. Ja,
voll.
Wenn du in so einen Streit reingerätst, wie du dich da verhältst. Und ich werde wie jeder andere daran denken, wie komme ich rüber? Wie wirkt das jetzt auf andere? Ja, da bin ich, also ist ja auch normal. Ich würde es einfach gerne sehen.
Da frage ich mich, ob dann die große Stärke von so jemandem wie einem Pietro ist, dass er eben nicht drüber nachdenkt.
Ja.
Weil dann bist du halt.
Glaub schon, ja.
Dann bist du echt. Dann bist du.
Ja.
Im Endeffekt sind wir im Podcast ja auch wir selbst. Und das ist ja halt unsere große Stärke, dass wir unter uns beiden wir selbst sein können.
Ja, zumindest zu einem großen Teil. Wir wissen auch, wir nehmen hier eine Folge auf und wir wollen was Bestimmtes. Also
du hast vorhin beim Thema Prostata-Untersuchung ganz schön viel gesagt, was mich überrascht hat. Von daher, also ja. Lasst gerne mal einen Kommentar bei Spotify zum Beispiel da kann man ja jetzt kommentieren, wie ihr die Folge fandet, ob ihr denkt oder glaubt oder das Gefühl habt, dass wir uns verstellen oder nicht.
Das
Spoiler tun wir nicht. Also kann ich nur so sagen.
Ja.
Also ich fühle mich sehr wohl, manchmal zu wohl, wenn wir hier auf der Couch sitzen und Podcast aufnehmen. Also
Podcast ist von allen Arten, Content zu machen, auf jeden Fall der, wo sich es auch am allerrealsten anfühlt und dadurch auch am allergefährlichsten, aber vielleicht auch zum Hören am allerinteressantesten.
Ich glaube auch.
Ja.
Ich hoffe, euch gefällt es auch so, Leute. Ich hoffe, ihr seid in 2 Wochen wieder dabei. Wenn es wieder heißt, hier sind Fröhlich und Lässig.